Ja, ich bin natürlich auch im Gespräch mit Leuten von der Seebrücke und eine Intention des Buches ist es übrigens auch, diese Diskussion zu beleben, ne? Was eigentlich sichere Häfen sind und was sie sein könnten. Eine Sache, die mich beunruhigt, ist, dass manche Städte jetzt explizit das als eine Art Marketing-Tool sehen, ohne dass sie wirklich viel tun. Weil oft ist es ja so, sind es sehr stark symbolische Sachen. Und ich würde eigentlich viel lieber so Kriterien entwickeln dazu, was Städte real machen können. Also diese besagten Beratungs- und Clearingstellen, das kann eine Stadt ja tatsächlich machen. Und ja, hoffe ich eben auf eine Belebung der ganzen Debatte. Was können eigentlich Städte machen? Denn Städte sind ja deswegen wichtig, weil dort eben Menschen Selbstwirksamkeit und Handlungsmacht auch tatsächlich spüren.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um Bleibekämpfe im Lokalen. Denn angesichts der brutalen Migrationsabwehr, die wir auf der Ebene der Nationalstaaten erleben, werden die Kämpfe von und mit Menschen ohne Aufenthaltsstatus im Lokalen, also in Städten, Gemeinden oder auch Nachbarschaften, die Kämpfe für Freiheiten und Teilhabe dort wichtiger. Mein Gast Volker Heinz schaut in seinem Buch Sichere Häfen auf genau solche solidarischen Städte in den USA, Europa und im globalen Süden. Ja, mit Volker Heinz spreche ich darüber, was er an diesen Orten erlebt hat, auch darüber, welche Leuchtturmprojekte aus seiner Sicht Schule machen sollten und wir sprechen auch darüber, warum er eine Erneuerung der Seebrücke-Bewegung in Deutschland für nötig hält. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Volker, schön, dass du im Dissens-Podcast mal wieder dabei bist. Herzlich willkommen zurück, hallo.
Ja, gerne. Danke für die Einladung, Lukas.
Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Genau, wir wollen sprechen über Bleibekämpfe und Städte als Zufluchtsorte in Zeiten zunehmender Abschottung und Ausgrenzung. Volker, du hast ein Buch zum Thema geschrieben, es heißt Sichere Häfen, Städte als Zuflucht und darin untersuchst du eben genau solche solidarischen Städte, die Menschen ohne Aufenthaltsstatus schützen, ja, und eine Gesellschaft der vielen auch verteidigen. Mhm. Vielleicht mal zum Einstieg. Wir erleben ja in den westlichen Demokratien gerade wirklich, man kann es vielleicht gar nicht anders nennen, als einen Krieg gegen die Migration, ja. Mhm. Durchgesetzt entweder von der extremen Rechten, wo sie an der Macht ist oder wo sie nicht an der Macht ist, treibt sie die politische Mitte vor sich her und die politische Mitte setzt diese Abschottungs- und Ausgrenzungspolitik um. Eine Ausweitung, Vertiefung der Abschottung nach außen, also jetzt gerade Anfang des Jahres war im Mittelmeer, seit da die Zahlen erfasst werden, einer der tödlichsten Jahresbeginne. Genau. Wir sehen die Kriminalisierung der Seenotrettung der Privaten im Mittelmeer weiterhin. Wir sehen auch nach innen eine brutalere Abschiebepolitik und Ausbeutungspolitik auch. Vielleicht kannst du uns mal, Volker, für den Einstieg abholen. Wie würdest du persönlich jetzt diese aktuelle Situation gerade mit Blick auf die Migrationspolitik beschreiben, wenn du es mal in wenigen Worten herunterbrechen müsstest hier? Und dann die zweite Frage, die daran anknüpft, warum sind in Zeiten wie diesen, ja, gerade Bleibekämpfe im Lokalen und auch die Idee der Stadt, der Zuflucht, da vielleicht eine notwendige Antwort drauf?
Ja. Gut, das ist gleich zum Einstieg schon mal eigentlich eine sehr große Frage. Also ich denke, wir sind uns einig, dass wir es mit einer Migrationsabwehr zu tun haben, die auch natürlich eine rassistische ist. Also das ist eigentlich erstaunlich in den letzten Jahren, wie explizit das auch gesagt wird. Also ich erinnere mich an Leitartikel in der Welt zum Beispiel, wo es ausdrücklich heißt, wir wollen Menschen aus Asien und Afrika abwehren. Mhm. Und da sind wir nur in Deutschland, in den USA ist es auch noch expliziter. Das ist um die Abwehr und Abschreckung von Menschen aus den nicht-europäischen Weltregionen geht, die eben als Schutzsuchende zu uns kommen. Und ich würde sagen, all das ist Ausdruck der Tendenz zu einem neuen Faschismus in der westlichen Welt. Dieses F-Wort Faschismus wird ja zunehmend verwendet, nicht nur in den USA. Ja, und ich würde sagen, wie du richtig schon betont hast, es geht um Abschottung, Abschreckung. Dann glaube ich auch etwas, was man Abhärtung nennen kann nach innen. Also eine emotionale Abhärtung, die gewünscht wird. Die Leute sollen ihre humanitären Instinkte möglichst beerdigen und sich an diese Bilder gewöhnen und an die Zahlen und so weiter. Du hast davon gesprochen. Also die Zahlen der Toten im Mittelmeer und in der Sahara steigen ja wieder und es findet eben wesentlich weniger Aufmerksamkeit als noch vor einigen Jahren. Das heißt, ich würde auf den Dreiklang bestehen. Abschottung, Abschreckung, Abhärtung, Empathielosigkeit. Genau, also ich spreche auch gelegentlich vom Faschismus des Herzens. Das ist ein Wort, was wir so geprägt haben. Ja, und lange Zeit war der Diskurs ja so, dass es hieß, also Migration ist ein globales Phänomen und da es ein globales Phänomen ist, ähnlich wie Klimawandel oder so, muss es auch global adressiert werden. Also durch globale Organisationen, internationale Organisationen, globale NGOs und so weiter. Und der Ausgangspunkt des Buches ist eigentlich, dass diese globale Ebene und auch die europäische Ebene ja zunehmend verriegelt ist. Also man kann da eigentlich, im Gegenteil, da findet ja die Regression statt. Also wenn man an die Reform des Asylsystems denkt, von der UN-Ebene ganz zu schweigen. Und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sagt, man müsste eigentlich die lokalen Räume wieder aufwerten und schauen, was da geht, weil sich eben auf globaler Ebene nicht viel ändern lässt. Und da gibt es eben weltweit Städte und Gemeinden, die eben das tun, was man eigentlich früher gerne auf staatlicher oder auf internationaler Ebene getan hätte, nämlich Schutzsuchende willkommen heißen, schützen, ihnen Perspektive geben und so weiter. Das ist das Thema des Buches und ich bin eben eine ganze Reihe von Städten durchgegangen in den USA, Europa und dann auch in Ostafrika.
Ja, was da Formen des Widerstands sind gegen nationale Abschiebe- und Abschottungspolitik und was vielleicht auch Leuchtturmprojekte sind, um Teilhabe in diesen Städten neben Bleibefreiheit dann auch zu ermöglichen. Genau das wollen wir uns dann detaillierter anschauen. Volker, in deinem Buch Sichere Häfen, Städte als Zuflucht, schaust du dir wirklich eine Vielzahl an Beispielen für solche Sanctuary Cities, Solidarity Cities oder Willkommensstädte an. Alle Städte, die im Ruf stehen, Flüchtende und Zugewanderte willkommen zu heißen und zu schützen, ja, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Aufenthaltsstatus, genau, die sich aber auch natürlich, was den Kontext angeht und die Entstehungsgeschichte auch krass voneinander unterscheiden. So, du warst in Chicago, hast dort recherchiert, wo es diese brutalen Abschieberazzien und den Widerstand dagegen gab. Du warst in Sheffield, in Großbritannien, in Palermo, in Italien, Zürich, in der Schweiz und in Deutschland hast du dir Projekte in Berlin und Bremen angeschaut und auch im globalen Süden warst du also in Kampala in Uganda, da hast du recherchiert in der Hauptstadt von Uganda. Aha. Also nochmal, Orte, die krass, sagen wir mal, in der Entstehungsgeschichte ihres Status oder ihres Selbstverständnisses als Sanctuary Cities sich krass unterscheiden, auch in der Umsetzung der Idee, was das ist, ja. Deswegen vielleicht mal, warum hast du diese Orte ausgewählt? Hättest du ja auch andere auswählen können. Was haben diese Orte eigentlich gemeinsam? Und wenn wir mal auf dieses Selbstverständnis schauen, was den Umgang mit Migration und Flucht und sowie auch Bürgerschaft und Bürgerrechten in diesen Orten prägt, was zeichnet da ihr Selbstverständnis aus?
Gut, also auf der ganz elementaren Ebene haben diese Städte gemeinsam, dass sie eine große, sagen wir mal, migrantische oder postmigrantische Bevölkerung haben, erstens. Und ein Teil dieser Bevölkerung hat, sagen wir, prekären oder gar keinen Aufenthaltstitel. Das sind Gemeinsamkeiten. Und dann zusätzlich haben all diese Städte gemeinsam, dass sie sich dieser Situation bewusst sind und versuchen, alle, die in der Stadt leben, als gleiche und freie willkommen zu heißen, so gut es geht. Das würde ich schon sagen, also über alle kontinentalen und sonstigen Unterschiede hinweg ist das eine Gemeinsamkeit. Und dann beginnen natürlich jede Menge Unterschiede. Auch die Art der Zusammensetzung der migrantischen Bevölkerung ist natürlich von Stadt zu Stadt ganz unterschiedlich. Die Asylsysteme sind komplett anders. Aber das ist die Gemeinsamkeit. Ich sage vielleicht noch dazu, die Auswahl der Städte folgt jetzt keinem strengen Schema. Also ich hätte natürlich auch New York City oder Los Angeles nehmen können, Hamburg statt Berlin, Liège statt Bremen und so weiter. Das heißt, das sind einfach exemplarische Städte, die ich ausgewählt habe. Aber es gibt natürlich Dutzende von anderen, die ich auch hätte auswählen können. Nur falls sich Leserinnen irgendwie fragen, warum gerade diese Städte? Es ist einfach eine Flugschrift in der Edition Nautilus, die eben auch nur 200 Seiten haben sollte.
Ja, wir wollen natürlich gleich ganz konkret auf bestimmte Bleibekämpfe schauen, aber vielleicht hat mich noch vorher interessiert, Volker, wie lässt sich eigentlich so ein Recht auf Bleibefreiheit deiner Ansicht nach begründen? Ne? Also die Vorstellung, dass Nationalstaaten so das alleinige Recht haben, festzulegen, wer sich auf ihrem Territorium aufhalten darf und wer nicht, das ist ja sehr oft unhinterfragt in der Debatte um Migration auch. Ja? Also, und bei Zufluchtsstätten sehen wir da so ganz praktische Kämpfe von migrantischen Communities, ihren Unterstützern auch, ja, die dagegen eben das Recht behaupten, so auch Leute ohne Aufenthaltsstatus eine Heimat zu sein, ja, oder eine Heimat sein zu sollen. Hätte mich mal interessiert, wie begründen diese Kämpfe das, dieses Recht auf Bleibefreiheit von illegalisierten Menschen und wie begründest du es vielleicht auch? Und zweite Frage ist ja auch mit Blick auf Demokratie und unser Verständnis von Demokratie interessant, weil es ja Beispiele dafür sind, wo so eine kommunale Demokratie gegen quasi nationalstaatliche Ebene gesetzt wird. Aber ich denke auch dort ist quasi dominant die Vorstellung, okay, das hat doch quasi der Bundestag beschlossen oder meinetwegen dann auf EU-Ebene, ne? Die haben das so und so entschieden, dass wir jetzt die und die sicheren Herkunftsstaaten haben und Leute, die daher kommen, die dürfen halt irgendwie, haben keinen Anspruch auf Asyl und werden, sollen abgeschoben werden so. Und was ist das hier für eine Art von Sezession oder was auch immer, ne? Also genau, wie lässt sich vor dem Hintergrund das auch begründen?
Mhm. Ja, also das Erste, das führe ich auch ein bisschen aus, warum ich, also das ist ja ein Begriff von Eva von Redeker mit der Bleibefreiheit, den ich auch verwende. Bleiberechte, Bleiberechte für alle. Ja, das begründe ich eben so, dass ich sage, dass Menschen, die in einem anderen Land leben, nach einiger Zeit sozusagen das Recht zu bleiben auch erwerben. Ne? Und das sieht man ja auch daran, dass es oft Legalisierungsschübe gibt. Beobachten wir gerade in Spanien, kommen vielleicht nochmal drauf, wo der Pedro Sanchez jetzt 500.000 Leute einmal legalisiert hat, die eben vorher nominell illegal im Land waren. Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, diese Praxis. Das heißt, man geht davon aus, dass Leute, die unbescholten in einem Land leben, arbeiten, Steuern zahlen, damit sie eine Familie gründen, irgendwann das Recht haben zu bleiben. Es ist eigentlich, das kann man, ich begründe das etwas sozusagen philosophisch, aber wenn man sich umschaut, das hat es unter Ronald Reagan gegeben, in Belgien und in Frankreich immer mal wieder. Ja, warum machen das ganze Staaten? Weil es eben dann sehr viele sind irgendwann. Ne? Also in Spanien spricht man jetzt von, glaube ich, 700.000-800.000 Leuten, die da leben. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum man die nicht abschieben möchte. Man kann sie übrigens auch nicht abschieben, weil es einfach viel zu viele sind. Das heißt, es gibt pragmatische Gründe. Und in den Städten jeweils gibt es ganz unterschiedliche Motivlagen. Also oft wehren sich halt dann Städte gegen die Abschiebepraktiken oder überhaupt die Migrationspolitik der zentralen Regierung. Das liegt daran, dass die Städte oft eine sehr viel größere, prekäre migrantische Population haben, die übrigens ja selbst auch kämpfen. Das ist vielleicht etwas, was man auch gleich mal betonen sollte. Also in Chicago und in New York gab es riesige soziale Bewegungen von Migrantinnen und Migranten selbst über lange Zeit. Ne? Also Chicago, wo ich mich eben ganz gut auskenne, kam es, ich glaube, 2006 zu Demonstrationen in der Stadt mit 300.000, 400.000, 500.000 Teilnehmerinnen. Das heißt, das muss man auch sehen. Es ist nicht immer nur so, dass sich sozusagen eine Mehrheitsbevölkerung dann einsetzt, ne, für die Schutzsuchenden, sondern diese Leute, das hat auch mit dem Anspruch auf das Recht zu bleiben zu tun, die arbeiten nicht nur an Staat, Steuern, haben Familien, sondern sie kämpfen selbst für ihre Interessen. Das gilt auch zum Beispiel für Zürich und andere Städte. Ja, und jetzt zu dieser demokratietheoretischen Frage. Wir haben natürlich mehr oder weniger föderale Gebilde. Also in den USA gibt es eine nationale Politik, ein Innenministerium und so weiter, das tatsächlich das Aufenthaltsrecht, wie auch bei uns, festlegt und sagt, was ist eine illegale Einwanderung, was ist eine legale und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Bundesstaaten, wie jetzt etwa Illinois im Fall von Chicago oder Kalifornien, New York State und so weiter, die eine eigene Rechtsprechung haben. Und die USA sind in der Hinsicht natürlich ein Sonderfall, weil die Rechtsprechung auf nationaler und auf bundesstaatlicher Ebene oft nicht harmonieren. Auch in anderen Fällen. Denk an Steuergesetze, denk an Abtreibungsregelungen, Freigabe von Cannabis. All das ist ja von Waffengesetze ganz wichtig. Das heißt, das ist jetzt eine ganz besondere Konstruktion in den Vereinigten Staaten. Also ein sehr viel dezentraleres System, was uns ja in diesen Tagen vielleicht auch Hoffnung macht, als Deutschland, ganz zu schweigen von Frankreich. Ne? Ja. So, das sind so ein paar Punkte, die man eigentlich so nacheinander dann besprechen könnte. Und mit den Sanctuary Cities, das ist dann eben, also Trump, als er Präsident wurde, hat ja explizit gesagt, er will diese Städte und auch ganze Staaten zwingen, diese Sonderregelungen, diese, wenn man so will, Ausnahmeregelungen abzuschaffen. Und da kommen wir dann eben zu ICE und so weiter.
Genau, da wollte ich jetzt ein bisschen mit dir drüber sprechen, beziehungsweise ein bisschen von deinen Erfahrungen hören, die du in Chicago gesammelt hast oder wie du die Situation dort erlebt hast. Ist ja eine Stadt, die geprägt ist, wie du auch schon sagtest, von Einwanderern, auch von Einwanderern ohne Aufenthaltsstatus. Die Stadt selbst hat auch schon lange, vielleicht kannst du da auch was zu den historischen Ursprüngen sagen, ein Selbstverständnis als Sanctuary City. Und genau, und jetzt haben wir es mit einem Präsidenten zu tun, der auf neofaschistische Art der Migration den Kampf angesagt hat und gerade auch diesen Sanctuary Cities den Kampf angesagt hat. Aha. Ich glaube, seit Herbst 2025 sind Städte wie Chicago in einem Belagerungszustand, ja. Also durch die Abschiebepolizei ICE, aber auch durchs Militär unter anderem. Und es ist schon interessant zu sehen, gerade an einem Beispiel wie Chicago, dass die Stadt sich gegen diesen ICE-Terror so massiv zur Wehr setzt. Also nicht nur die Stadtregierung, sondern vor allem auch die Communities. So, ne? Und genau, du warst vor Ort, hast dort recherchiert. Vielleicht kannst du mal ein bisschen für unsere Zuhörenden schildern, wie hast du diesen Ausnahmezustand erlebt und wie, Stichwort Stadt der Zuflucht, widersetzt sich auch Chicago und die Communities dort diesem Trumpschen Angriff da? Mhm. Und wie sieht die Solidarität mit Menschen ohne Aufenthaltsstatus ganz konkret aus? Ja,
danke für die Frage. Ich war während der Präsidentschaftswahlen kurz in den USA und hatte gar nicht damit gerechnet, dass Trump Präsident wird, wie so viele. Ne? Und bin dann am Tag der Amtseinführung, 20. Januar 25, bin ich wieder hingeflogen von München aus und habe das ist der Ort, der Stadtteil heißt Pilsen, waren früher auch Osteuropäer, die sich da angesiedelt haben. Und heute ist es ein lateinamerikanisch geprägtes Viertel. Und ich hatte auch an der Uni zu tun mit vielen Menschen lateinamerikanischer Herkunft. Von daher war ich ganz nah dran an den Ängsten dieser Leute. Wie hat sich das angefühlt? Also erstmal war die ganze Stadt übersät ab Januar mit Hinweisen auf Workshops unter dem Stichwort Know Your Rights, kenne deine Rechte. Das heißt, die Leute wurden wirklich erzogen darin, welche Rechte haben sie eigentlich, wie sieht ein legitimer Haftbefehl eigentlich aus, weil es später nämlich auch Gefälschte gab. ICE hat dann teilweise auch gar keine Haftbefehle gezeigt, sondern einfach, vielleicht zur Erinnerung, es wurde ja erst so begründet, wir suchen die kriminellen Illegalen. Ne? Also das war ja das Thema. Und später wurden dann Leute eigentlich einfach aufgrund ihrer Hautfarbe festgenommen. Ne? Mhm. Also diese Know Your Rights Workshop waren sehr wichtig. Versammlungen überall an der Universität, in den Stadtteilen, in der Stadtteilbücherei, in den Büros der Stadtverordneten und so weiter. Da war also eine Menge auf der Ebene los. Dann, was mich sehr fasziniert hat, war eine Praxis, das nennt man Counter-Surveillance, also sozusagen die Beobachtung der Polizeitrupps, die in der Stadt unterwegs sind und ihrerseits Migrantinnen und Migranten beobachten. Ne? Und das konnte man eben sehr gut sehen. Dann gab es eben Signal, Chatgruppen und so weiter. Hier und da wurden Leute gesichtet, 10, 15 Leute in Lieferwagen teilweise ohne Kennzeichen und so weiter. Das heißt, es gab so ein Alarmsystem in der ganzen Stadt, eine Reihe von spezialisierten Apps, dann auch nach einiger Zeit Signal Safe App ist eine. Das ist so die zweite Ebene, also Know Your Rights, Counter Surveillance. Mhm. Und das dritte, was ich sehr interessant fand, war, was man so den stillen Widerstand nennen kann. Also bei mir um die Ecke, Ashland Avenue, gab es das, was man hier in Deutschland eine Tafel nennt, ne? Also so eine Food Pantry. Und die haben dann Fahrerinnen und Fahrer gesucht oder auch Leute mit Motorrädern und so weiter, die Leuten im Prinzip Lebensmittel vor die Tür stellen, die sich nicht auf die Straße trauen. ist, die Universitäten und viele Einrichtungen haben Online-Veranstaltungen angeboten, auch die Kirchen, Online-Gottesdienste, weil ganz viele Menschen es vorgezogen haben, zu Hause zu bleiben, sich zu verstecken. Entweder bei sich zu Hause oder auch bei Verwandten und Freunden und so weiter. Das heißt, das sind so die drei Ebenen, die ich beobachtet habe, erfahren habe, von denen mir Leute erzählt haben und die ich auch in dem Buch ausführlich beschreibe. Mhm. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein, weil ich habe in Deutschland dann immer gehört, ja, die Amerikaner, die wehren sich nicht. Und da kann ich nur sagen, da ist eine Menge passiert in den Städten, also dann später ja auch in Minneapolis und in New York und so weiter. Ja, also das ist so das, was ich direkt erfahren habe. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich bin ja dann weggefahren, bin ja jetzt seit einiger Zeit hier. Man muss sich das so vorstellen, dass diese ICE-Razzien, also ICE und teilweise dann auch die Border Patrol und so weiter, verschiedene Einheiten, dass das nicht sozusagen gleichmäßig ist. Also dass man sagt, dass sozusagen eine gleiche Zahl von Agenten in den Städten unterwegs sind, sondern es gibt im Prinzip starke Ausschläge. Ne? Es gibt da also Leute, die diese Zahlen beobachten. Also in Chicago, die ganze Operation hieß ja so kriegsanalog, weil du am Anfang Krieg gegen die Migration gesagt hast. Das hieß Operation Midway Blitz. Ne? Also tatsächlich auch so eine Kriegssprache, wie wir sie jetzt auch in all den Kriegen immer haben. Ne? Diese militärischen Operationen haben so Namen.
Ja.
Und da kann man ganz gut sehen, der Gipfel, der Zenit war erreicht im Oktober 25. Und dann bricht es unheimlich stark ein und dann ist sozusagen Eis weitergezogen, die nächste Stadt. Und eine der nächsten Städte war dann Minneapolis, ne? Wo es dann diese beiden Morde gab an Rene Good und Alex Pretty. Und da hieß es Operation Metro Search. Und da war im Prinzip Januar 26. Ne? Am 6. Januar, am 7. Januar wurde Rene Good ermordet und am 24. dieser Alex Pretty. Das heißt, mal so von außen betrachtet, es ist wichtig zu sehen, dass das im Prinzip wie Überfälle sind, wo dann die Stadt geflutet wird mit diesen Leuten, die maskiert durch die Straßen sind, teilweise mit gezogenen Waffen, in die Restaurants überall hingehen. Und dann zieht ICE weiter wie so ein Heuschreckenschwarm in die jeweils nächste Stadt. Und einige Städte werden umgangen, also es folgt auch keiner ganz klaren Logik. Also es ist eine Reihe von Städten sind zum Ziel geworden, andere aber auch nicht. Und in vielen Städten, wie zum Beispiel New York City, aus Gründen, über die man spekulieren kann, passiert ganz wenig. Es liegt vielleicht auch an dem sehr beliebten neuen linken Bürgermeister, Zohran Mamdani. Es gab natürlich Razzien in New York, aber vergleichsweise wenig. Mhm. Die größten Razzien gab es übrigens in Miami und in den texanischen Städten, wie San Antonio, Dallas und so weiter. Ja, das ist sozusagen der Blick von außen. Ne? Das heißt, man kann diese Razzien verfolgen. Wir wissen natürlich, wie viele Milliarden diese Menschenjagd geflossen sind und so weiter. Und deswegen ist jetzt auch, ich habe extra über Ostern nochmal, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, nochmal telefoniert mit einer Freundin in Chicago, die ecuadorianischer Herkunft ist und große Angst hatte. Und die hat auch gesagt, Volker, es ist doch sehr viel ruhiger geworden. Die Leute sind immer noch vorsichtig. Sie können die Stadt gut navigieren. Sie wissen Bescheid. Es gibt diese ganzen Alarmsysteme. Und es ist einfach auch die Gefahr ist auch weniger, weil es einfach weniger Razzien gibt. Oder ja, immer zur Zeit anscheinend auch gar keine mehr.
Ja.
Das ist so mein Bild.
Hm. Schätzen du eigentlich, Volker, die Funktion dieser Razzien ein? Also natürlich spielen da wahnhafte Vorstellungen von White Supremacy und auch die Verteidigung eines weißen Amerikas eine Rolle und die Abschiebepolitik ist in dem Kontext zu sehen. Aber andererseits, glaube ich, wissen Trump und seine Leute auch so, dass es unmöglich ist, hunderttausende Menschen gerade in so einer Stadt wie Chicago abzuschieben. So, da scheint es mir viel mehr drum gehen, ein Signal an die eigene Basis, die eigene rassistische Basis zur Mobilisierung so zu senden. Ja, schaut mal her, wir machen was so. Und auch ja, die Einschüchterung von Migrantis und auch von politischen Gegnern, das scheint mir da eher im Fokus zu sein. Deshalb glaube ich auch diese ganze krasse Inszenierung von Grausamkeit, die wir sehen.
Also auf jeden Fall in einer Stadt wie Chicago, das ist mir auch erklärt worden. Ich habe natürlich auch mit Journalistinnen, Journalisten gesprochen, allen möglichen Leuten, die das lange schon beobachten, über Jahre, ne? Die gesagt haben, also die MAGA-Basis, die wollten natürlich gerade in den verhassten liberalen Großstädten, dass da auch mal richtig Präsenz gezeigt wird. Obwohl, wie gesagt, die realen Abschiebungen haben eher in den südlichen Städten stattgefunden.
Okay, ja. Ja,
interessanterweise. Aber ja, nach Chicago ist halt mit einem riesen Bombast und Kameras und Sender und so weiter waren da unterwegs. Das heißt, das Spektakel der Abschiebungsgewalt wurde da also in einer ganz besonders perfider Weise zelebriert. Ne?
Eine krasse Fallstudie dazu, auch welche Rolle die Inszenierung von Grausamkeit und Gewalt für die Rechte spielt, bis hin zu auch der ganz bewussten Inszenierung von faschistischer Ästhetik. So, also ich musste bei dem, was du da so erzählt hast, über diese kriegerische oder faschistische Sprache von Operation Blitz, ja, da musste ich an diesen Gestapo-Greg, ja, wie er genannt wird, denken. Also Gregory Bovino, der lange die Eisrazzien da angeführt hat. Und ja, also sein Haarschnitt und sein Wehrmachtsstyle, also diese ganze Fascho-Bildsprache, die war auch ganz groß Teil davon, ja.
Das Spektakel ist sicherlich, das ist ja sowieso, diese ganze Trump-Regierung hat ja so Sinn für Reality-TV. Und es wurde auch Tränengas eingesetzt, also so überfallartige Razzien, teilweise auch auf Schulen. Oder es gab eine Geschichte über so einen Apartmentblock, wo sie nachts, ich glaube sogar mit Helikoptern und so weiter. Das wurde dann alles gefilmt. Das hat dann wirklich sowas wie so der Krieg im Innern. Ne? Das heißt, man wollte auch so zeigen, wir räumen auf. Ne? Und dann eben maskierte Leute, die in Apartments eindringen und die Leute halt festnehmen, in Unterhose rausführen, solche Sachen. Man merkt also auch diesen Sadismus, wenn man so will, ne? Wehrlose Leute, ne? Weil das eben, manche finden das gut, ne? So die Regierung handelt gegen die Illegalen, in Anführungszeichen.
Ja. Ja, ich meine, und die Gewalt ist natürlich nicht nur Symbol und Pomp, sie ist ja real, ne? Also sie schieben ja ab auf brutalste Art und Weise, unter anderem auch nach El Salvador etwa, wo er da mit einem autoritären Präsidenten kooperiert. Aha. Aber mit Blick nochmal zurück auf Chicago und diesen Widerstand, den die Administration, aber vor allem auch die Communities geleistet haben, da hast du ja schon einiges beschrieben. Hatte das am Ende wirklich einen materiellen Effekt auch? Also lässt sich das irgendwie sagen, ob das Erfolg hatte, ne?
Also was wir wissen, ist eben, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du guckst, wie viele Menschen wurden in welchen Städten abgeschoben, dann gibt es schon starke Hinweise darauf, dass in den Sanctuary Cities, dass es einfach schwieriger war, Leute festzunehmen und abzuschieben. Einfach deutlich weniger. Also wenn man jetzt Dallas vergleicht mit Chicago oder so, ne? Das wäre ja ein, sagen wir mal, ein Indikator, dass dieser Sanctuary-Status etwas bringt. Ne? Das heißt, es ist einfach schwieriger, der Leute überhaupt habhaft zu werden, weil es eben dieses Booster gibt der eigenen Rechte, die ganzen Taktiken, die ich beschrieben habe. Das könnte ich ausführlicher erzählen. Also da gibt es eben sozusagen Zahlen, die wir jetzt inzwischen haben. Das an die andere Frage, die da eigentlich mitschwingt, ist, was ist mit der Angst der Menschen? Das ist sehr viel schwieriger zu beantworten. Haben Menschen in Chicago weniger Angst als in Dallas oder San Antonio oder Miami? Und wenn sie weniger Angst haben, woran liegt es genau? Und da sind wir natürlich beim Kern dessen, was für mich sichere Häfen sind. Also ich habe schon von vielen gehört, ich habe auch Leute getroffen ohne Aufenthaltsstatus mit Leuten gesprochen, die haben schon gesagt, ja, ich fühle mich in Chicago sicherer und wohler und ich bin froh, dass ich nicht in Houston bin oder in sonst woanders, ne, in Arizona irgendwo. Und da gibt es ja verschiedene Antworten, woran das genau liegt. Teilweise liegt das an der Solidarität in der Stadt. Es liegt natürlich auch da, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob der Bürgermeister der eigenen Stadt sagt, ihr gehört zu uns, ne? Dann gibt es viele ganz konkrete Dinge, die in Sanctuary Cities möglich sind. Also die Polizei ist gehalten, niemanden zu fragen, woher kommst du, zeig mir deine Papiere. Don't ask, don't tell. Das heißt, die ganz viele Einrichtungen, auch die städtischen Behörden, Schulen und so weiter, wenn du dein Kind bei der Kita anmeldest, darfst du nicht gefragt werden, was für einen Aufenthaltstitel du hast. Das ist natürlich ein ganz konkreter Vorteil. Du kannst in Chicago und Illinois einen Führerschein machen, ohne Aufenthaltstitel zu haben. Solche Dinge. Das sind ja materielle Rechte, Teilhaberechte. Solche Dinge. Dann sprechen wir vielleicht noch über diese städtischen Ausweise, die es gibt, ne, die also quasi als Ersatzdokument gelten, ne, mit dem man sich ausweisen kann dauernd und den eben alle bekommen können, auch die ohne Aufenthaltstitel. Weißt du, das sind Dinge, die mir dann so berichtet werden und die man auch nachlesen kann. Und dann gibt es unterschiedliche Antworten, welches Element jetzt in diesem Baukasten am stärksten gewertschätzt wird. Ne, da gibt es halt Unterschiede. Manche sagen dann, also das Allerdollste ist eigentlich, dass ich einen Führerschein machen kann, in so einer Autogesellschaft. Ne? Also über den Führerschein, das haben viele gesagt, wird dieses Gefühl, dazuzugehören, ganz stark hergestellt in den USA. Ne? Und andere Leute nennen eben andere Dinge.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Euch gefällt, was ihr hier hört und ihr seid noch nicht Teil der Dissens-Community, dann macht doch jetzt mit und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Drückt jetzt auf Pause, geht in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, schließt dort eine Mitgliedschaft ab, das geht schon ab 3 Euro im Monat. Ja, oder macht's einfach nach dieser Folge hier. Mit eurem Beitrag ermöglicht ihr, dass ich diesen Podcast hier für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Außerdem supportet ihr die Was-Tun-Crew im Inken und Valentin, die jetzt gerade selbst in Elternzeit sind, weil sie Nachwuchs bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Genau, ich war ja 3 Monate jetzt zuletzt in Elternzeit wegen Nachwuchs Nummer 2 und freut euch mit für Inken und Valentin. Ja, sie sind auch Eltern geworden. Genau, ihr sorgt für unser aller Auskommen hier und dass wir gute Podcast-Inhalte für euch und alle Menschen da draußen machen können. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und ihr seid automatisch Teil der wöchentlichen Verlosung, die ich mache. Diesmal gibt's das Buch von Volker Heinz abzustauben, Sichere Häfen, Städte als Zuflucht. Genau, alle Infos dazu und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Volker Heinz. Ja, danke dir, Volker. Ich glaube, wir müssen angesichts der fortgeschrittenen Zeit jetzt den Blick mal über den Atlantik gen Europa schicken oder richten. Da hast du dir ja unter anderem Städte angeschaut in England, Italien, der Schweiz, aber auch hier in Deutschland, also die Städte Sheffield, Palermo, Zürich, Bremen und Berlin als Städte der Zuflucht, wo du dir verschiedene Aspekte und du hast schon ein bisschen was eben angedeutet dessen, was es heißen kann, eine Stadt der Zuflucht zu sein und ja, solidarische Migrationspolitik im Kommunalen zu leben tatsächlich, was das bedeuten kann.
Genau.
Ja, ich meine, die Unterschiede sind natürlich groß. In den USA haben die Städte ganz andere rechtliche Handhabe, mehr Befugnisse als etwa in Deutschland. Und ja, in den USA sind die meisten Leute auch gar nicht im Asylsystem drin, weil sie keine Chance haben. In Europa ging es ja immer bei den Kämpfen viel auch um Unterstützung, um Asylstatus oder einen Duldestatus zu kommen. Aber ja, könnte sich natürlich auch in Europa ändern, wenn hier immer mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Dann könnte hier auch, ganz ähnlich wie in den USA, da die Bevölkerung ohne Status anwachsen.
Genau.
Volker, magst du vielleicht mal über das Beispiel Zürich sprechen, weil da geht es ganz konkret um den Kampf für eine Citycard, die Illegalisierten ermöglichen soll, sich ausweisen zu können und dann auch städtische Dienste etwa in Anspruch zu nehmen. Und das ist, glaube ich, spannend, weil wenn, ja, wie gesagt, Nationalstaaten sich immer weiter abschotten, den Zugang zum Asyl erschweren, dann wird es auch mehr Papierlose geben. Und Städte und Gemeinden sind dann eben Orte, ja, oder können Orte sein, in denen dann durch so eine Stadtbürgerschaft Dazugehörigkeit und Teilhabemöglichkeiten geschaffen werden. Also da geht es ja dann ganz konkret um materielle Dinge wie, ja, ohne Meldeadresse oder ohne Status, kein Job, kein Kindergeld, kein Wohngeld, kein BAföG und nix, ne? Und ja, in Berlin etwa haben wir die Diskussion um eine City-ID, Berliner Ausweis auch genannt. Genau, das spielt auch jetzt im Wahlkampf eine Rolle am Rande. Also Wohnungspolitik ist da Thema Nummer 1, aber gibt auch Druck von unten, dass eine nächste progressive Regierung zum Beispiel unter Beteiligung der Linken dann auch so einen Berliner Ausweis einführt. Mal sehen, was da kommt. Aber genau, sag vielleicht mal 1, 2 Takte zu Zürich. Was ist dort geplant? Was ist daran vielleicht auch interessant für den deutschen Kontext? Und was für Voraussetzungen, Volker, müssen vielleicht auch erfüllt sein, dass am Ende so ein Papier auch eine Wirkung hat, ja?
Also Citycard heißt ein, ein Ausweis für alle, die in der Stadt leben, mit dem sie sich ausweisen können und der natürlich den Personalausweis nicht ersetzt. Es soll kein Ersatzdokument sein, weil Illegalisierte sollen den nutzen dürfen. Und idealerweise soll der reichen, ne? Also bei Personenkontrollen, ne? Das, und das wird in der Regel alle Rechtsgutachten sagen, das geht nicht. In Deutschland geht das sowieso nicht, weil eine Stadt nicht die Möglichkeit hat, Ausweispapiere auszustellen, die den Personalausweis ersetzen. Ne? Aber dieses Züricher Beispiel wird immer wieder zitiert. Es ist durch ein Referendum auch beschlossen worden. Im Mai 22 gab es ein Referendum nur in der Stadt Zürich, wo sich eine deutliche Mehrheit entschieden hat dafür, dass das eingeführt wird. Das wird auch kommen in irgendeiner Form. Mhm. Und da geht es ganz konkret um den Schutz einer Gruppe von vor allen Dingen lateinamerikanischen Hausarbeiterinnen, die schon lange in der Stadt leben, die keinen Aufenthaltsstatus haben, die kein Asyl haben, die zur Stadt gehören und die auch angesprochen werden von der Regierung der Stadt Zürich, ihr gehört dazu. Ne? Und dann ist eben der nächste Schritt, dieses Ausweispapier, das auch eine affektive Dimension hat. Ne? Und ich würde sagen, also diese City Card ist dann sinnvoll, wenn sie von sehr vielen Einrichtungen in der Stadt akzeptiert wird. Also die Schulen, die Bibliotheken, das Nahverkehrssystem und so weiter. Und wenn sie natürlich auch von sehr vielen Einwohnerinnen der Stadt genutzt wird. Mhm. Denn es würde ja nichts, es wäre ja sinnlos, wenn jetzt nur Illegalisierte in diesem Ausweis rumlaufen. Das wäre dann so eine Art Selbstbezichtigung. Ne? Jeder, der diesen Aufsatz hat, Ausweis hat, ist illegal im Land. Das heißt, es gibt so eine Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit so ein Papier tatsächlich Wirkung hat in der Stadt. Und was ich daran an dem Beispiel so interessant finde, ich schildere das in dem Buch, ist, es wäre so eine Art Gegennormalisierung. Wir sprechen ja viel vom Stadtbild, Friedrich Merz, und Normalisierung von rechter Gewalt und so weiter. Das wäre so eine Art Gegennormalisierung, die eben einen anderen Begriff, wo ein anderer Begriff dessen, wer eigentlich dazugehört, verankert wird im Bewusstsein der Bevölkerung. Also das ist ein prominentes Beispiel, was viel diskutiert wird.
Hm. Ja, in Berlin ist das ja auf jeden Fall schon länger Thema, ne? Also diese Anmeldung für alle, genau, bisher natürlich an den Mehrheitsverhältnissen gescheitert, ändert sich vielleicht bei den Wahlen im Herbst. Genau, werden wir natürlich verfolgen, was da passiert. Mhm. Genau, aber wo Berlin schon weit ist, das schaust du dir, Volker, in deinem Buch an, ist im Bereich der Gesundheit. Und da hat man in Berlin schon ein Leuchtturmprojekt, eine sogenannte Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen in Moabit, mhm. Die illegalisierten da Zugang zu Gesundheitsbehandlungen verschafft. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen, was ist da Sache und inwiefern ist das auch vielleicht was woanders Schule machen kann?
Genau, da ist Berlin sehr weit. Das heißt, es gibt eine Stelle, wo im Prinzip Leute erstens erläutern können, dass sie Einwohnerinnen Berlins sind. Und wenn sie dann nicht krankenversichert sind und krank, gibt es die Möglichkeit, einen anonymisierten Krankenschein zu bekommen. Das gibt es auch in anderen Städten, aber in Berlin ist das besonders weit fortgeschritten, relativ gut finanziert. Und und nicht krankenversicherte Menschen sind natürlich nicht nur Migrantinnen und Migranten, sondern gibt auch, wie ich gelernt habe, Deutsche, die dazugehören. Aber es sind eben auch viele aus Ländern wie Vietnam und Kamerun und Ghana und so weiter. Mhm. Das heißt, auch das sind so Bausteine, die mich interessieren, die man auch tatsächlich kopieren kann. Wo man tatsächlich sagen kann, das machen wir bei uns auch. Du brauchst natürlich Ärztinnen und Ärzte, du musst das ganze Abrechnungswesen musst du berücksichtigen, du musst irgendwie Haushaltsmittel freischaufeln oder spendenbasierte Projekte. Das heißt, das ist sehr voraussetzungsreich. Aber das, finde ich, hat eventuell Zukunft. Insbesondere wenn, wie du sagst, wir ja eventuell, also die illegalisierte Bevölkerung wird ja eher wachsen, wäre meine Einschätzung, in den nächsten Jahren, wenn der Zugang zum Asyl erschwert wird.
Ja, voll. Ja. Das ist was Recht auf Stadtbewegung, Mika-Kämpfe, Verbündete in Zeiten dieser Abschottung viel mehr in den Blick nehmen müssen und können und auch tun. Aber vielleicht wird es auch darum gehen, weiter zu versuchen, Papierlose in Asyl- oder Duldungsstatus zu kriegen, da wo es möglich ist. Das hast du dir etwa in Bremen angeschaut, wo es ein spannendes Projekt geht, wo es eben genau darum geht, ja, Leute, die keinen Aufenthaltstitel haben, in eine Duldung zu bekommen, aber auf eine gesicherte oder geschützte Art, ja. Vielleicht kannst du da mal sagen, was hast du dir da in Bremen angeschaut? Beschreib das vielleicht mal.
Ja, da hat mich, das fand ich auch faszinierend, eine ganz kleine Stelle in der Stadt, die, wo im Prinzip Leute hingehen, also auch das muss erstmal in der Stadt verankert werden. Da kommen Leute hin, die keinen Aufenthaltstitel haben. Das Ziel dieser Clearingstelle ist es, also erstmal lange Gespräche zu führen mit diesen Menschen. Und dann wird sozusagen anonymisiert bei der Ausländerbehörde, die Migrationsamt heißt, wird danach gefragt, ob diese Person, deren Daten man nicht preisgibt, ob die Chancen hätte auf einen Duldungsstatus. Das heißt, da geht es sozusagen darum, Leute sozusagen aus der Illegalität rauszuholen, ihnen einen Duldungsstatus zu verschaffen. Mhm. Indem man eben eine Reihe von Fakten zusammenträgt, also Personen, die eben teilweise schon 15, 20 Jahre in Bremen leben, arbeiten, meistens schwarz, festen Wohnsitz haben und so weiter, aber im Schatten leben. Und das fand ich eben auch ein interessantes Projekt. Es gibt ähnliche Sachen, habe ich auch gehört, aus Städten wie Köln und so. Manchmal machen das auch die Gewerkschaften. Aber ne, das finde ich auch ein vorbildliches Pilotprojekt in der Stadt Bremen. Übrigens eine Stadt, ich glaube, das ist die Stadt mit den niedrigsten Abschiebezahlen in ganz Deutschland. Also es ist ja ein Stadtstaat. Das heißt, es ist eine Stadt, die sich sozusagen selbst entscheidet. Ja, also und so in der Art habe ich eben eine Reihe von mir eine Reihe von Projekten angeschaut.
Ja, wir können und wollen hier nicht auf alle europäischen Beispiele für Bleibekämpfer aus deinem Buch eingehen. Palermo und Sheffield zum Beispiel, genau, haben wir nicht die Zeit für. Und außerdem, Leute, sollt ihr auch in Volkers Buch einlesen.
Genau.
Aber Volker, ich würde vielleicht gerne nochmal auf eine Sache mit dir schauen. Wenn man von sicheren Häfen oder Städten der Zuflucht spricht, dann denken jetzt wahrscheinlich einfach auch viele an die Bewegung der sicheren Häfen in Deutschland, ne? Also das ist ja was nach dem Sommer der Migration 2015 kam dann ja auch schnell restriktivere Asyl- und Migrationspolitik, auch eine Kriminalisierung der Seenotrettung auf Ebene der EU und auch auf Ebene der Bundesregierung. Und eine Antwort auf, sage ich mal, diese politische Abschottung war dann auch diese eben Bewegung der solidarischen Städte. In Deutschland gehören da heute über 300 Kommunen zu diesen sicheren Häfen.
Genau.
Es gibt auch im europäischen Kontext da ein Netzwerk solidarischer Städte. Genau, hätte mich mal interessiert, also wo ist da der Platz dieser Bewegung überhaupt noch? Vielleicht ist da zukünftig mehr bei tatsächlich irgendwie Menschen, die es trotzdem geschafft haben, Teilhabe ermöglichen. Das kann ja ein Weg sein, Zuflucht zu bieten. Ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich auch schon Teil der Seebrücke ist. Aber mich hätte einfach mal allgemein interessiert, wie du die Entwicklung dieser Bewegung verfolgt hast und wie lebendig das eigentlich heute noch ist angesichts dieser Migrationsabwehr, die wir auf nationaler und EU-Ebene erleben.
Ja. Ja, ich bin natürlich auch im Gespräch mit Leuten von der Seebrücke und die Idee oder eine Intention des Buches ist es übrigens auch, diese Diskussion zu beleben. Ne? Was eigentlich sicher helfen sind und was sie sein könnten, denn wir leben auch in Krisenzeiten. Ne? Also viele Leute wissen nicht mehr genau, also Leute auch, die in sicheren Häfen leben, also zum Beispiel die Stadt München, in der ich lebe, oder auch die kleinen Gemeinden ringsherum, einige davon sind sichere Häfen und keiner weiß eigentlich so recht, was genau bedeutet das. Hm. Eine Sache, die mich beunruhigt, ist, dass manche Städte jetzt explizit das als eine Art Marketing-Tool sehen. Ohne dass sie wirklich viel tun. Also Leipzig ist ein Beispiel. Leipzig, da gab es ja im Stadtrat anscheinend eine Mehrheit, AfD, CDU und so weiter, die das abschaffen wollten. Also den Status, sicherer Hafen zu sein. Und dann ist es aber doch beibehalten worden, und zwar ausdrücklich mit dem Argument, das zitiere ich auch irgendwie, ich glaube, im Schlussteil meines Buches, weil es ein Rufschaden wäre für die Stadt.
Okay.
Jede Stadt möchte gerne, ne, weltoffen sein und so weiter. Und das finde ich eine Entwicklung, die wir diskutieren sollten. Weil dann, finde ich, macht das irgendwie keinen Sinn. Also München etwa, also eine Stadt, in der ich jetzt lebe, der ich mich gut auskenne, hat jetzt beschlossen, zusammen mit Bayern und der Bundesregierung einen Abschiebeterminal am Flughafen einzurichten. Nur für Abschiebungen, also wo in Zukunft dann bis zu 100 Leute pro Tag abgeschoben werden können. Und München ist stimmberechtigt in der Flughafen GmbH und hat eben mitgestimmt, hat gesagt, ja, Abschiebeterminal. Hm. Und das ist auch eine Stadt, die damit wirbt, Weltstadt mit Herz, ist das Motto, sicherer Hafen, selbstverständlich. Das heißt, da sieht man so ein bisschen die Absurdität, finde ich, wo an dieser nationalen europäischen Abschiebepolitik nicht nur mitgemacht wird, sondern möchte es noch steigern. Ne? Also muss, wo ganz klar gesagt wurde, auch unter dem sozialdemokratischen Bürgermeister Dieter Reiter, der jetzt abgewählt wurde, das muss sein und es muss mehr abgeschoben werden und so. Das ist so ein Strang, ne? Der mich interessiert. Und der zweite ist, das würde ich ganz gerne diskutieren, ob man sich nicht ein Modell vorstellen kann, wo der Titel sicherer Hafen zu sein einer Stadt verliehen wird und auch wieder entzogen werden kann. Mhm. Denn im Moment ist es ja so, Städte können einfach beschließen, also können eine der Forderungen erfüllen. Und die erste Forderung ist ja, wie erklären wir es zum sicheren Hafen? Das war in Konstanz so in vielen Städten. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Forderungen. Und vielleicht könnte man es auch so machen wie die UNESCO, die den Titel des Welterbes ja verleiht, ne, und auch wieder entziehen kann. In Dresden gab es mal einen Fall nach dem Bau einer Brücke, dass man gesagt hat, ihr verliert jetzt diesen Status. Also das ist etwas, was ich gerne diskutieren würde. Und dann,
das fand ich schon spannend bei dir zu lesen. Also das ist jetzt gerade nicht möglich. Also ja. Ich meine, in München wird man mal schauen müssen, wie das jetzt mit dem neuen grünen OB ist. Sie haben ja im Wahlkampf gesagt, wir wollen kein Abschiebeterminal. Ob die das jetzt auch durchziehen werden oder ob ihnen das Thema so wichtig ist, dass sie da jetzt nochmal gegen vorgehen werden, gegen dieses geplante Abschiebeterminal, mal sehen. Mhm. Aber was dieses Entziehen von Status angeht, ne, ich meine, da gibt es ja zig Städte, wo vielleicht mal Migrationsfreundlichkeit oder Willkommenskultur war und dann sich der Wind gedreht hat. Also denen kann der Status nicht entzogen werden, etwa durch ein Gremium in der Bewegung oder so. Ne?
Ja, das fände ich ganz gut. Das ist eine Art also Netzwerk gibt oder eben eine Einrichtung, die muss natürlich auch über ein gewisses Prestige verfügen. Ne? Und es muss verankert sein, aber das ist so etwas, was ich einfach einfach mal anregen würde. Und das ist tatsächlich der Fall in Großbritannien. Also da ist es nämlich so, dass das nicht einfach eine Stadt sagt, da kann nicht einfach eine Stadt sagen, ja, wir sind Sanctuary oder wir sind Safe Harbor, sondern es kommt im Prinzip aus der Zivilgesellschaft, die dann sagt, so, wir erklären uns hiermit, ja, ne, nach Prüfung von einer ganzen Reihe von Kriterien, erfüllen wir sozusagen die Kriterien, man kann sie aber auch wieder verlieren, den Status. Ja, das Letzte vielleicht noch zu dem Thema, also ich finde, man sollte mal die ganzen Forderungen von der Seebrücke nochmal durchgehen. Weil oft ist es ja so, sind es sehr stark symbolische Sachen. Also eine Stadt erklärt sich dazu, natürlich eine Patenschaft für so ein Seenotrettungsschiff, das ist eine materielle Sache. Dann gibt es aber auch so Dinge wie Transparenz oder die Vernetzung mit anderen Städten, wo ich so ein bisschen denke, ja, vernetzen schon, aber mit welchem Zweck eigentlich? Und ich würde eigentlich viel lieber viele andere Dinge, dann heißt es immer, sicherer Hafen ist, wer sich einsetzt für eine andere Migrationspolitik. Ja, aber woran, wie operationalisiert man das eigentlich? Was heißt das eigentlich, einsetzen? Also ich erlebe eigentlich nur, dass auch in sicheren Häfen Parteien regieren, die sich auf Bundesebene, europäischer Ebene dauernd für eine Verschärfung von Migration einsetzen. Ne? Von Migrationspolitik. Und ja, ich denke, das würde ich gerne diskutieren mit Leuten in der Seebrücke und den anderen, wie man eigentlich die Kriterien schärfen könnte.
Ja, voll. Es gibt ja, weil du sagtest irgendwie, wie kann man Teilhabe vor Ort? Und das ist ja wahrscheinlich angesichts dessen, dass die Städte beispielsweise in Deutschland viele rechtliche Hürden haben, weil viel in Ländern oder im Bund halt geregelt wird. Und es soll nicht heißen, dass man nicht auch das als Plattform nutzen kann, um auf Länder oder Bund mehr Druck auszuüben. Entweder, dass man es schafft, mehr Kompetenzen in den kommunalen Raum zu holen, was irgendwie Migration angeht, oder indem man halt dort für eine offenere, solidarische Migrationspolitik sich stark macht. Ne? Aber gerade dieser Punkt, wie kann man eigentlich Leuten mit prekärem Aufenthaltsstatus oder ohne Aufenthaltsstatus irgendwie Teilhabe in der Stadt ermöglichen und Zugang zu wichtigen, essentiellen Dienstleistungen so. Da gibt's ja den Punkt, wenn man es hier, ich bin gerade auf der Website, wenn man es nachliest, kommunales Ankommen und Bleiben gewährleisten. Das müsste man wahrscheinlich in der Diskussion irgendwie präzisieren und vielleicht auch mehr in den Fokus stellen zukünftig, ne?
Ja, ja. Genau. Und eben genauer sagen, was das heißt, ne? Also wie man den Menschen das Leben einfach leichter macht. Und ich meine, wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass die coolen Projekte, die ich gefunden habe, sind in Stadt, also einige sind in Stadtstaaten. Ne? Also Bremen und Berlin, die natürlich mehr für sich entscheiden können. Also Städte wie jetzt Konstanz oder München oder Köln sind ja dann sozusagen Teil ihrer jeweiligen Bundesländer und können vieles nicht machen. Und das ist auch das, der Bezug zur Schweiz, wo die progressivsten Städte sind eigentlich diese, was man Stadtkantone nennt. Hm. Also wo eigentlich die Stadt fast so groß ist wie der ganze Kanton. Ne? Also das für Zürich gilt das nicht ganz. Da gibt es auch noch so ein paar Städte wie Winterthur, aber Genf wird immer genannt und Bern, wo eben sehr viel passiert ist, weil sozusagen die Stadtbevölkerung eigentlich den Kanton fast füllt. Ne? Das heißt, da sind wir wieder bei den verfassungsrechtlichen Konstruktionen, die eben in Deutschland die Autonomie der Städte erschweren. Ne? Und so gesehen glaube ich, hoffe ich eben auf eine Belebung der ganzen Debatte. Was können eigentlich Städte machen? Denn Städte sind ja deswegen wichtig, weil dort eben Menschen Selbstwirksamkeit und Handlungsmacht auch tatsächlich spüren. Also in den Städten gibt es eben ein hohes Maß an Engagement. Übrigens auch natürlich von Migrantinnen und Migranten selbst, nicht zuletzt.
Volker, eine Sache würde ich jetzt tatsächlich aber gerne noch kurz ansprechen, bevor wir auf die Zielgerade abbiegen müssen. Du hast dich auch im globalen Süden umgeschaut, ne? Und zwar, ich hatte es schon gesagt, in Kampala, in Uganda. Aha. Und das ist eine Stadt, die auch ein Verständnis als offene Stadt der Zuflucht, der Migration im weitesten Sinne hat, diese Hauptstadt Ugandas. Genau, hätte mich noch interessiert, was du da erlebt hast, was da vielleicht auch so aus europäischer, oft eurozentrischer Sicht vielleicht Learnings sind, die man da mitnehmen kann von der Situation vor Ort. Und dann rückt Uganda ja aufgrund der Entrechtungspolitik, die mit GEAS gerade abläuft und die ja auch nochmal sich verschärft hat durch die Kooperation im EU-Parlament zwischen Konservativen und Rechtsextremen, ja, rückt Uganda nochmal als Land in den Blick, weil da jetzt die Vorstellung ist auf Seiten der Rechten, okay, Haftzentren, sogenannte Return Hubs außerhalb der EU einzurichten, wo völlig unklar ist, okay, was haben überhaupt die Leute für Rechte dort, ne? Und wie werden sie dort eigentlich behandelt und so weiter. Aber da wird Uganda eben als eines der Länder auch gehandelt, in denen sowas passieren könnte. So stellt dann vielleicht auch nochmal die Frage, wie sieht eigentlich ein Kampf um Bleiberecht dann in Zukunft aus, wenn sowas passiert, ne? Also wenn wir dann plötzlich Haftzentren, europäische Haftzentren auf Nicht-EU-Boden haben, so, ne? Möglicherweise in Kampala oder außerhalb von Kampala, ja.
Ja, große Frage. Also ich hab eine Stadt gesucht im globalen Süden, weil bekanntlich die meisten Flüchtenden dort unterwegs sind und dort auch bleiben. Deswegen habe ich mir gedacht, das wäre ein bisschen eigenartig, wenn man das so völlig ausblendet und nur bei Berlin, Zürich und Chicago schreibt. Das erstmal so zu der Motivation. Dann habe ich eben in einem längeren Prozess habe ich mich für Kampala entschieden, weil Uganda eben hat 2 Millionen Geflüchtete etwa zurzeit aufgenommen bei 50 Millionen Einwohnerinnen. Das ist eine ganze Menge. Und dann genau, wie du sagst, also das ist sozusagen ein Staat, der übrigens auch früher schon, also zur Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg immer mal sozusagen konzipiert wurde als zum Beispiel als ein mögliches Homeland für Jüdinnen und Juden aus Europa. Also bevor dann die Nazis irgendwann mal Madagaskar oder sich sowas ausgedacht haben, das Ganze dann einen anderen Verlauf genommen hat. Das heißt, Uganda hat sozusagen eine Geschichte der europäischen Projektion auch, ne? Das wäre doch ein Land, in dem man Leute unterbringen könnte. Und das setzt sich eben heute fort, postkolonial. Und mich hat eben interessiert, ob zum Beispiel Kampala oder das Land, ob das diesen Willkommenscharakter tatsächlich hat. Und um das kurz zu machen, ich finde es eine ambivalente Situation dort, weil die Menschenrechtslage, die Rechtsstaatlichkeit und so weiter, all das ist ziemlich trostlos. Es gibt eine Menge Willkürentscheidungen. Also ich schildere das auch. Also Somalia ist jetzt plötzlich kein Land mehr, aus dem Flüchtlinge kommen dürfen. Ne? Das heißt, es ändert sich also aus Seiten der Regierung eigentlich laufend, wer eigentlich überhaupt willkommen ist und wer nicht. Es hat nichts zu tun mit der Lage der Menschen. Und ich habe das Problem letzten Endes dann so gelöst, dass ich dort Gespräche geführt habe mit Menschen aus den Hauptherkunftsländern von Fluchtbewegungen nach Uganda. Das heißt Kongo, Südsudan, die Republik Sudan, einige andere, Somalia auch. Und habe dann, das kann man in dem Buch dann nachlesen, einfach die Leute gefragt, wie ist es denn so in Kampala? Werdet ihr irgendwie identifiziert als Flüchtlinge? Welche Rechte habt ihr? Wo lebt ihr? Habt ihr den Eindruck, dass es hier mit eurem Leben weitergeht und aufwärts geht? Wärt ihr lieber woanders? Würdet ihr lieber weiter wandern gerne? So weiter. Und das kann man in dem Buch da nachlesen, welche Antworten ich bekommen habe. Und das scheint mir überhaupt der Weg zu sein, dass man generell nochmal gesprochen, dass man eigentlich die jeweils Schutzsuchende doch mal selber fragen sollte, fühlt sich das eigentlich an wie ein sicherer Hafen, wie eine Willkommensstadt, wie ein sicherer Zufluchtsort? Denn ich finde das in ganz vielen Diskussionen sehr schwierig, das dann sozusagen von außen oder aus der Perspektive eines Gemeinderats oder einer Stadtversammlung sagen, ja, unsere Stadt ist ein sicherer Hafen, anstatt mit den Leuten selbst mal zu sprechen und zu fragen, wie sich das anfühlt als schutzsuchende Person. Und das hat sich in Uganda in ganz besonders verschärfter Weise gestellt. Und die Antworten fallen halt sehr unterschiedlich aus.
Hm. Und Volker, nur vielleicht kurz, wie blickst du auf diese Entwicklung von Haftzentren außerhalb Europas, ja, etwa in Uganda? Da könnte das ja passieren.
Ja, ich meine, die bestürzt mich natürlich. Und ich glaube auch, dass so wie so viele Projekte, wir haben ja auch an anderer Stelle schon über Ruanda und Albanien und so gesprochen, steht das auf tönernen Füßen, weil es ist völlig unklar, ob Uganda das akzeptiert, wie viele Menschen sie akzeptieren würden, welche Rechte diese Leute hätten. Wie gesagt, das ist kein Rechtsstaat. Es gibt auch für Uganda und Ugandinnen eigentlich kein wirklich verlässliches Rechtssystem. Die Macht von Anwältinnen und Anwälten ist beschränkt. Es gibt keine unabhängige Gerichtsbarkeit und so weiter. Das heißt, das hat sowas von so Endlagern, die da geschaffen werden sollen, wo man Leute hin verfrachtet, deren rechtliche und soziale und psychologische Situation völlig unklar ist. Mhm. Hinzu kommt, dass es eben ein autokratisches, tyrannisches Regierungssystem ist, das eben auch relativ willkürlich sagen kann, nö, wir wollen jetzt nur noch so viele oder wir wollen nur noch die Hälfte, ne, und so weiter, oder nur aus ganz bestimmten Ländern. All das ist völlig unklar. Deswegen ist man aus guten Gründen, glaube ich, gegen diese Haftzentren oder in diesem Fall Return Hubs, wie es heißt, ne, also Abschiebelager im Prinzip. Und da würde ich Uganda sehr kritisch sehen.
Ja, angesichts der Entwicklung ist es natürlich wichtig, auf diese Abwehrkämpfe oder auch kleineren Utopien zu schauen, wie diese Städte der Zuflucht oder sichere Häfen. Bücher, die du davor geschrieben hast, die haben sich noch mit der Utopie befasst, ja, offener Grenzen für alle. So, und einer globalen Bewegungsfreiheit. Und das ist natürlich weiterhin eine notwendige Utopie oder ein Recht, auf das wir bestehen und an dem wir festhalten. Mich hätte trotzdem interessiert vielleicht, was ist dein Gefühl, wie lässt sich gegen diesen Geist der Migrationsabwehr, den wir überall erleben, gegen diese Faschisierung des Herzens, gegen all diese materiellen, militärischen und sonstigen Infrastrukturen, die gerade auch aufgebaut werden und erprobt werden, die ganze Gewalt, die wir sehen an den Außengrenzen, aber auch im Innern, wie lässt sich da vielleicht auch eine positive Vision von der solidarischen Migrationsgesellschaft auch nochmal erzählen? Müssen wir da vielleicht auch nochmal nachdenken, worauf es da ankommt? So. Mhm. Also mich treibt auch so ein bisschen die Frage um, halt, müssen nicht irgendwie in der Erzählung davon, wie eine solidarische Migrationsgesellschaft aussehen kann, halt auch wir mehr das ganze Projekt Migrationsgesellschaft auch nochmal als klassensolidarisches Projekt, ne, frame. Denn mir scheint auch, in der Vergangenheit wurde oft auch irgendwie gesagt, okay, wir müssen das Menschenrecht auf globale Bewegungsfreiheit hochhalten. Und das ist ja auch richtig so, und das muss auch verteidigt werden und so weiter. Aber ich glaube auch, man muss schon gegenüber den Leuten, die in Aufnahmeländern sind, muss man auch nochmal es vermittelt kriegen, dass Abschottung nicht in ihrem materiellen Sinne ist, ne? Weil dadurch zum Beispiel am Ende kein deut mehr günstiger Wohnraum entsteht, keine gute Arbeit, sondern im Gegenteil, dass Migrationsabwehr uns vielleicht auch ärmer macht am Ende, weil am Ende, wenn wir ehrlich sind, eine totale Abschottung ist auch nicht im Sinn der Eliten, noch nicht mal im Sinn der politischen Eliten, die das vorgeben, dass das irgendwie das Ziel wäre. Mhm. Und auch nicht im Sinne vom Unternehmen, von der Wirtschaft, vom Kapital so, sondern das Ziel ist ja am Ende eigentlich, möglichst entrechtete oder gut ausbeutbare Subjekte zu haben, so, und nicht am Ende totale Abschottung zu haben, so, ne? Und das ist etwas, was am Ende den Lohn für alle und die Lebensqualität für alle drückt, on the long run zumindest. Mhm. Das ist vielleicht so ein Gedanke, der mich jetzt gerade noch umtreibt, mit Blick auf, wie wir auch eine positivere Vision und solidarische Vision von Gesellschaft im Allgemeinen, aber auch von Migration innerhalb und zwischen Gesellschaften, wie wir das irgendwie einbringen können in die Debatten, um wegzukommen von diesem Zeitgeist, den wir gerade erleben. Aber ja, vielleicht hast du auch noch eine Idee dazu.
Ja, vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Also erstmal diese Städte der Zuflucht, die ich mir anschaue, da ist es ja keine Utopie, sondern da ist in diesen Städten bildet sich ja tatsächlich Elemente von so einer Gesellschaft. Mhm. Also ich meine, auch in München, ich meine, die AfD hatte hier weniger Stimmen als die Linke in der bayerischen Landeshauptstadt und grünen Oberbürgermeister und so weiter. Und eine Menge migrantische Selbstorganisation. Das heißt, hier gibt es ja all das schon. Ne? Also, und auch das Stadtbild. Das Stadtbild ist ja ganz anders als vor 30, 40 Jahren. Und es wird als normal und als selbstverständlich empfunden. Ne? Und das gilt für andere Städte in noch höherem Maße. Mhm. Das ist mal so eines, was ich sagen würde. Ne? Das heißt,
Deutschland, das ist normal. So, ne?
Also, Deutschland, das ist, genau. Unser Land, unsere Regeln, genau. Und das sind eben andere hier als vielleicht in manchen Kleinstädten in Thüringen oder man kann auch Niederbayern nennen. Ne? Ja. Das ist mal so eins, wo wir reden könnten, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Und dann mit der Klassensolidarität. Also ich habe mich, nochmal dieses Beispiel mit dem Abschiebeterminal in München, ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt die Gewerkschaft Verdi sich diesem ganzen Widerstand anschließt.
Ja.
Und gut, das hat dann sozusagen, klar, das sind irgendwie Arbeitskräfte, aber es gibt eben auch eine Solidarität jetzt auf dieser Ebene. Das war gar nicht selbstverständlich. Das heißt, da gibt es eine ganz interessante Koalition, die sich so bilden. Und das ist auch Realität hier und jetzt. Und wie gesagt, also ich wehre mich gegen Optimismus, das soll jetzt nicht optimistisch klingen, aber das sind Dinge, die einfach passieren. Und ja, so glaube ich, dass die Zukunft offen ist. Also es gibt eben mehrere Tendenzen gleichzeitig. Und da würde ich sagen, sollte man weitermachen. Und ich sehe da sehr wohl auch Chancen für eine progressive Politik mit Gewerkschaften und anderen. Und das ist keineswegs hoffnungslos.
Ja. Volker, nur zum Ausblick. Du hast eingangs, jetzt zitiere ich dich mal, von einem Dreiklang gesprochen, den wir gerade erleben mit Blick auf Migrationspolitik oder Migrationsabwehr, Abschottung, Abschreckung, Abhärtung, ja, die wir da gerade erleben. Hast gerade geschildert und ich glaube, das können auch einige, die uns hier zuhören, nachvollziehen oder erleben das so, dass es auch viel Hoffnungslosigkeit gibt angesichts dieses rechten Zeitgeistes. Und hast gesagt, Hoffnung bedeutet für dich nicht Optimismus, ja?
Genau.
Vielleicht kannst du mal schildern, was bedeutet Hoffnung für dich? Und vielleicht beziehst du es zurück auf vielleicht deine Erlebnisse von Widerstand und Aufbegehren in sogenannten Städten der Zuflucht.
Ja, schöne Frage zum Abschluss. Also mir scheint, dass das oft verwechselt wird, Hoffnung und Optimismus. Und ich glaube, auch wenn wir uns selbst beobachten, also wenn sich Aktive selbst beobachten, dann ist es so, dass wir nicht handeln, dass wir oft nicht handeln, weil wir an den Erfolg glauben unseres Handelns. Also ich engagiere mich gegen dieses Abschiebeterminal hier in München, nicht weil ich die Zuversicht habe, dass das wahrscheinlich erfolgreich ist, ne, dieses Engagement, sondern man handelt, weil man glaubt, dass es richtig ist. Weil man bestimmte Überzeugung hat. Das ist wie wenn man Fan ist von meinetwegen St. Pauli. St. Pauli verliert fast immer gegen Bayern München, dennoch bleibt man ja Fan. Ne? Das heißt, man engagiert sich und das ist so meine Pointe. Die Hoffnung entsteht dann als Folge des Engagements. Hm. Ich glaube, so handeln wir alle. Und das rufe ich nochmal so in Erinnerung. Ganz besonders gilt das für die Migrationsentscheidungen von Leuten auf der Flucht. Und an denen wir uns vielleicht auch ein Beispiel nehmen können. Wenn Leute aufbrechen in Syrien oder im Kongo oder so, dann hoffen sie, dass sie irgendwo ankommen und willkommen geheißen werden. Aber sie sind wahrscheinlich keine Optimisten in dem Sinne, dass sie sagen, ja klar, da kann nichts schief gehen. Das heißt, man tut einfach Dinge, weil man sie für richtig hält oder weil man sie für notwendig hält. Und dann handelt man und dann entsteht Hoffnung in diesem Prozess. Hm. Und mit dieser kleinen philosophischen Reflexion, das hat viel zu tun mit dem Thema sichere Häfen. Weil sichere Häfen sind einfach erstmal ein Projekt. Ein Projekt, das jetzt nicht, wo man nicht sagen kann, oh, das sieht jetzt super aus in den nächsten 10, 20 Jahren. Das ist aber kein Grund, das nicht weiter zu verfolgen. Und das ist mein Appell auch, wenn man so will.
Ja. Ja, und ich meine, diese Projekte sind auf eine Art ja auch immer schon Keim einer freieren, gleicheren, solidarischeren Welt, ne? Und Demokratie.
Genau.
Im Kleinen.
Genau.
Volker, danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Danke dir.
Gerne, Lukas. Sehr gefreut.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr alle am Start wart. Wenn ihr euch für Volker Heinz, seine Arbeiten zum Beispiel oder sein aktuelles Buch Sichere Häfen, Städte als Zuflucht interessiert, schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich Wissenswertes verlinkt. Genau, und vergesst bitte nicht, damit ich diesen Podcast hier für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen. Und wenn ihr könnt, dann werdet auch gerne Fördermitglied. Das geht schon ab 3 € im Monat. Nehmt euch nach dem Podcast kurz Zeit. Und wenn ihr es euch gerade finanziell leisten könnt und euch dieser Podcast so gut gefällt, dass ihr ihn weiterhören wollt und ihr wollt, dass alle anderen da draußen weiterhin die Chance haben, Dissens zu hören, genau, dann geht in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de und ja, macht mit, schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.